Wir machen weiter in unserer Predigtreihe zum Gebet. Und das irgendwie, Gott hat das ja manchmal so in seinem Zeitplan. In den letzten Wochen war das für mich so eine Sache, dass ich ja so festgestellt habe und nachgedacht habe und einfach festgestellt habe, ich verbringe so viel Zeit damit, irgendwas zu tun und zu arbeiten, zum Beispiel auch unsere Jugendgruppe da zu organisieren, zu planen, zu veranstalten, vorzubereiten. Und es wird manchmal so viel, man vertieft sich da so hinein, dass ich so in den letzten Wochen gemerkt habe, wie kurz eigentlich das Gebet dafür kommt. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr so im Trubel des Alltags unterwegs seid, aber ihr merkt, okay, alles kann mich abhalten vom Gebet. Es kann der Urlaub sein, der jetzt ansteht, man muss irgendwie viel vorbereiten, packen, dann ist man im Urlaub, es ist ein ganz anderes Setting, ganz andere Zeit und das Beten kommt zu kurz. Oder es ist eine lange Nacht und bringt den ganzen nächsten Tag durcheinander und auch den Rhythmus. Vielleicht sind es die Kinder, die auch eure Aufmerksamkeit wollen. Es gibt so viel, was uns abhalten kann vom Gebet. Ein Hund, auch der kann uns vielleicht mal abhalten von unserer Zeit mit Gott. Oder wenn unser Chef sagt, wir müssen heute eine Stunde länger machen. Und es wirft vieles über den Haufen und irgendwie wir merken, okay, wir haben noch gar nicht irgendwie gebetet heute und jetzt kommt es auch irgendwie zu kurz, wenn ich heimkomme, ist direkt Abendessen und dann will die Familie auch noch Zeit mit mir haben. Wo finde ich Zeit mit meinem Herrn? Wo finde ich Zeit mit Gott? Und vielleicht ist es aber auch deine Faulheit ein Stück weit oder eine Trägheit oder auch ein müdes Sein am Abend, wo dann die Zeit für Gott nicht ganz so motivierend ist. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es dein Handy und die nächste Push-Nachricht, die du nicht einfach weglegen kannst. Es gibt so vieles, was uns abhalten kann von Gebet. Und dazu kommt noch ein Druck. Wir kriegen nämlich so ein bisschen Druck gemacht zu beten. Und es gibt dieses alte Lied, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, das heißt, lies die Bibel, bet jeden Tag. Und ich finde es schrecklich, nicht nur von der Melodie, sondern auch vom Text her. Und ich erzähle euch gleich ein bisschen später, warum ich das so schrecklich finde. Aber da ist ein Druck da, von außen, aber vielleicht auch ein Anspruch an uns selbst. Weil eigentlich, wir wollen ja auch mehr beten. Also es ist ja gar nicht so, dass wir nicht beten wollen. Wir kriegen es ja nur nicht hin. Und so versuchen wir uns zu bessern und wir sagen, Gott, es tut mir leid. Ich war die letzten Tage, Wochen ein bisschen nachlässig. Aber jetzt wird alles anders. Jetzt fange ich an und jetzt werde ich mehr in deine Nähe suchen. Jetzt werde ich mehr beten. Ich verspreche es dir. Und dann stellen wir irgendwann fest, okay, es hat nicht so gut geklappt und wir sind enttäuscht von uns selbst. Wir sagen uns, ich kann es einfach nicht. Ich bin kein guter Christ. Und umso mehr Zeit wir Gott geben, umso geistlicher sind wir. Das denken wir oft. Wenn wir viel Zeit haben für Gott, dann sind wir geistlich. Dann haben wir so ein Hoch. Aber das würde ja auch bedeuten, wenn man sich das mal durchdenkt, dass Leute, die mehr Freizeit haben oder auch Leute, die mehr Disziplin beigebracht bekommen haben, dass die mehr Möglichkeiten haben, Gott näher zu sein als wir. Also wenn jemand mehr Zeit hat, dann kann er Gott näher sein. Wenn jemand mehr Disziplin hat als ich, dann kann er Gott näher sein als ich. Aber eigentlich lesen wir ja, dass Jesus sagt, den Armen und den Schwachen gehört das Himmelreich. Die Armen und die Schwachen, die sind die, die nah bei Gott sind. Aber ist das wirklich so? Mir fällt diese Geschichte ein, diese Begebenheit in diesem Tempel, wo diese arme Witwe ist. Sie hat nicht viel und sie gibt diesen einen Groschen. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Also wenn wir das mal aufs Geld übertragen, mehr Geld, das ich geben kann, bedeutet ja nicht automatisch, dass ich auch geistlicher bin. Und so ist, glaube ich, auch mehr Zeit, bedeutet nicht automatisch, dass ich dann auch geistlicher bin. Und die Frage, die wir uns heute so ein bisschen stellen wollen, ist, kann Gott auch mich erreichen? Kann Gott mich erreichen, den Kraftlosen, den Faulen oder den Umtriebigen. Kann Gott uns erreichen, auch wenn wir manchmal nicht viel Zeit haben? Wenn wir vielleicht manchmal keine Zeit haben? Oder müssen wir uns zusammenreißen, um täglich Gottes Gnade in unserem Leben zu erfahren? Und vielleicht bist du heute seit langem mal wieder in einem Gottesdienst und vielleicht hast du auch schon mal gebetet, aber irgendwie so viel Erfahrung mit Gebet hast du noch nicht. Dann ist schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei uns und vielleicht hilft dir diese Predigt und dieser Gottesdienst dazu, heute ein bisschen mehr zu verstehen, was Gebet eigentlich ist. Ich glaube, wir denken uns Gebet oft wie so eine Leiter. Ein bisschen laut, ne? Wir denken uns Gebet oft wie so eine Leiter. Und zwar sind wir immer auf der Suche nach dem nächsten geistlichen Hoch. Wir wollen nach oben. Und so versuchen wir alles. Was war es beim letzten Mal? War es beim letzten Mal, dass ich früh morgens aufgestanden bin? Ich probiere es mal. Oder war es, dass ich viel Lobpreismusik gehört habe? Und dann merken wir nach einer Zeit, ja, irgendwie so hoch war das jetzt auch nicht. Und wir probieren andere Sachen. Wir probieren irgendwie ein Gebetstagebuch zu führen. Und es geht. Aber nee, dann irgendwann brauchen wir eine andere Lösung. Vielleicht ist es, dass ich spazieren gehe, Gebetsspaziergänge mache. Oh ja. Das ist es. Auch mit dem Quietschen, ne? Oder ist es vielleicht, dass ich ja irgendwie so eine Liste habe und ich kreuze immer an. Heute habe ich gebetet und so bleibe ich irgendwie ein bisschen dran und wenn ich einen Tag auslasse, dann weiß ich nicht. Und so versuchen wir ganz viele Sachen, um irgendwie das nächste geistliche Hoch zu erreichen. Und was wir eigentlich probieren ist, wir versuchen mit der Zeit, die wir haben, mit mehr Zeit, versuchen wir Gott näher zu kommen. Und dann, wenn es mal nicht funktioniert, dann suchen wir einen Schuldigen. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir Gottes Nähe mit mehr Zeit haben können. Manchmal höre ich so den Satz, ah, Philipp, du hast es gut, du kannst während deiner Arbeitszeit einfach so deine Gottesbeziehung pflegen. Und es stimmt, ja, das ist ein großes Privileg, dass ich einen Teil von meiner Arbeitszeit dafür verwenden kann, zu beten, in Gottes Wort zu forschen. Aber ich muss auch sagen, das bedeutet nicht automatisch, dass ich auch geistlicher bin. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich näher an Gott bin. Diese Gleichung geht nicht auf. Mehr Zeit, mehr geistlich. Das geht nicht. Und eigentlich, glaube ich, es gibt so zwei Probleme. Ich glaube, das erste Problem ist, bei Gebet ist, da gibt's jemand, der will nicht, dass wir beten. Da ist ein Widersacher. Und da ist Satan, der nicht will, dass wir beten. Und was tut er? Er versucht uns Namen zu geben. Wenn wir es mal wieder nicht schaffen, dann sind wir der Versager. Du schaffst es eh nicht. Und dann haben wir mal wieder Zeit und dann geht's wieder gut. Und wir sind auf Folge 7 mit Gott. Und was macht Satan dann? Dann sagt er, ja, du bist gesetzlich. Wie geht denn nur um dich? Versuchst du jetzt selbst irgendwas zu erarbeiten, zu leisten. Und so gibt er uns Namen. Aber das Problem ist, wir werden Satan nie zufriedenstellen. Wir werden Satan nie zufriedenstellen mit dem, was wir tun oder nicht tun. Weil er hat kein Recht, uns einen Namen zu geben. Es gibt nur einer, der das Recht hat, dir einen Namen zu geben. Und das ist unser Vater. Das ist Gott persönlich. Und er gibt dir diesen Namen Kind Gottes. Du bist eine Tochter oder ein Sohn Gottes. Und das ist bedingungslos. Das ist nicht geknüpft daran, wie viel Zeit du hast. Wie viel du gebetet hast oder wie viel du nicht gebetet hast. Bedingungslos. Du bist Kind Gottes. Punkt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, das wir bei Gebet oft haben, ist, was wollen wir eigentlich schaffen? Was ist unser Ziel mit Gebet? Weil wenn wir drüber nachdenken, eigentlich für Gott ist ja nichts akzeptabel als Perfektion. Wie wollen wir es schaffen, perfekt zu beten? Wir haben keine Chance. Es geht nicht. Und so schaffen wir es nicht. Und vielleicht ist dieser Weg, wie wir Gebet sehen, nicht der richtige. Und vielleicht müssen wir die Leiter wegpacken. Und die Frage ist, okay, was ist es dann? Welchen Weg gehen wir dann? Ich glaube, es ist der Weg des Evangeliums. Und das Evangelium, das bedeutet übersetzt nicht sowas wie guter Rat, sondern es bedeutet gute Botschaft. Das heißt, es geht hier nicht um irgendwelche Tipps oder Methoden oder irgendwelche Ratschläge, wie wir beten können, besser beten können, schöner beten können, sondern es geht darum, dass wir etwas annehmen, dass wir etwas hören, dass wir dieses Evangelium hören, diese gute Botschaft und aufnehmen in unseren Herzen. Und dieses Evangelium sagt uns, du musst nicht beten. Und ich meine das ernst. Das ist nicht irgendwie so, du musst nicht beten, aber dann hast du halt die Konsequenzen. Nee, du musst nicht beten, Punkt. Deine Gunst bei Gott, die ändert sich null, wenn du betest. Und es ändert sich auch nicht, wenn du nicht betest. Gott sieht dich immer gleich. Als seine Tochter oder als sein Sohn. Unabhängig von deinem Gebetsleben. Und die gute Botschaft ist, Jesus ist genug. Nicht Jesus plus Gebet. Nicht Jesus plus Bibel lesen. Nicht Jesus plus in Gottesdienst gehen, sondern Jesus allein. Jesus ist genug. Und das Letzte, was ich jetzt natürlich heute will, ist, dass du hier rausgehst und weniger betest. Aber auf der anderen Seite will ich, dass wir aufhören, unsere Gottesbeziehung anhand unseres Gebetslebens zu messen. Das geht auch nicht. Ich kann sagen, das ist so befreiend, wenn man das mal durchlebt und versteht, dass Gott nicht den Anspruch hat, dass ich jeden Tag bete. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, wenn Gott wirklich nicht sagt, dass wir beten müssen, ist es dann nicht so, dass wir gar keine Motivation mehr haben zu beten? Also es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen bei, ihr kennt diesen Esel, der so einen Stock mit einer Karotte vorne vor sich hängen hat. Und jetzt nehmen wir die Karotte weg. Ist es nicht so ein bisschen? Ich glaube, ja, das stimmt, das ist logisch. Und ich glaube, das ist auch von unserem menschlichen Denken her, ist es so richtig. Wenn wir die Karotte wegnehmen, dann läuft der Esel nicht. Aber ich glaube, es gibt auch zwei falsche Annahmen, die wir da treffen. Und ich glaube, die erste falsche Annahme ist, dass wir denken, das Ziel ist es irgendwann, lies die Bibel, bet jeden Tag, dahin kommen. Jeden Tag die Bibel zu lesen, jeden Tag zu beten. Wenn wir das schaffen, das ist gut. Da müssen wir hin. Aber deshalb finde ich dieses Lied so schrecklich. Weil was nützt es, wenn wir nur aus Ritual beten, wenn wir nur aus Pflichtgefühl beten, wenn unser Herz gar nicht dabei ist, wenn wir das eigentlich gar nicht wollen, aber wir machen es, weil irgendjemand das von uns erwartet. Was nützt es dann? Das Endziel ist doch nicht, irgendwas zu tun. Das Endziel ist doch eine Beziehung mit unserem lebendigen Gott. Das ist die erste falsche Annahme. Nämlich, dass wir, wenn die Karotte weg ist, nicht mehr beten. Aber dann würde ich denken, okay, dann war es nur Pflichtgefühl. Und was nützt es? Und die andere falsche Annahme ist, dass die Angst vor Strafe oder Belohnung, dass Strafe und Belohnung motivierender sind als die Liebe. Dass es für uns motivierender ist, zu beten, weil wir Angst vor einer Strafe haben oder weil wir belohnt werden, wenn wir beten, als dass die Liebe Gottes uns motiviert. Gebet ist Eintreten in die Beziehung, in die Liebesbeziehung mit Gott. Und wenn wir dann jetzt nicht mehr beten, dann haben wir bisher nur aus Angst gebetet. Ich bin überzeugt, dass das Evangelium uns befreit und zu Menschen macht, die mehr beten wollen, nicht weniger. Und wie sehen wir jetzt also das Gebet durch das Evangelium? Ich habe euch zwei Texte mitgebracht, zwei Bibeltexte. Der erste Text ist aus Philipper, Kapitel 1, Vers 6. Dort schreibt Paulus, Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Von was ist Paulus überzeugt? Er ist davon überzeugt, dass Gott das gute Werk angefangen hat und dass ich es weiterführen und vollenden werde. Nein. Er ist überzeugt, dass Gott das gute Werk angefangen hat, dass Gott das Werk weiterführen wird und dass Gott das Werk vollenden wird. Es ist Gott. Es bist nicht du. Einen weiteren Text habe ich recht ähnlich. Hebräerbrief, Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht anachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wer ist der Anfänger des Glaubens? Es ist Gott. Und wer ist der Vollender des Glaubens? Es ist Gott. Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Es ist der Job von Jesus. Es ist nicht mein Job, es ist nicht dein Job, es ist der Job von Jesus. Wir können nichts leisten für unseren Glauben. Wir können nichts dazu beisteuern. Es ist Jesus allein. Er ist derjenige, der es geschenkt hat, dass du zum Glauben gekommen bist. Und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass du auch weiterhin glaubst und dass du immer reifer wirst in deinem Glauben und am Ende verherrlicht wirst im Himmel. Es ist Gottes Job, es ist nicht unser Job. Und er will, dass wir uns darauf stützen. Er will, dass wir uns darauf stützen, was er getan hat. Er will, dass wir mehr verstehen, was das eigentlich bedeutet, was er getan hat. Wie groß seine Liebe eigentlich ist. Er will, dass wir in jedem bisschen Kraft von ihm abhängig sind. Dass es seine Kraft ist, die wir in Anspruch nehmen, nicht unsere eigene. Er will eine Abhängigkeit. Er will, dass wir abhängig sind von ihm. Weil er weiß, dass es das Beste ist für uns. Das christliche Leben ist nicht ein Leben der Leistung, sondern ein Leben der Abhängigkeit. Der Abhängigkeit von Gott. Wir denken oft so, bei unserer Bekehrung, da nimmt uns Gott so ein bisschen hoch und dann setzt er uns wieder ab und dann sagt er, ja, und jetzt lauf weiter. Aber so ist Gott nicht. Wir sind abhängig von ihm. Nicht nur, als wir zum Glauben gefunden haben, sondern auch jetzt noch. Aber warum denken wir so oft, dass wir selbstverantwortlich sind? Warum denken wir, dass wir selbstverantwortlich sind, unser Leben in den Griff zu kriegen? Wenn wir zum Glauben kommen, dann ist es Jesus. Aber wie wir im Glauben wachsen, dann bin ich's. Aber ihr Lieben, wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt nach wie vor Sünde in unserem Leben und wir schaffen es nicht alleine. Wir können es nicht aus uns selbst heraus. Wir brauchen Jesus in diesem Leben. Wir müssen abhängig werden von Jesus, genauso abhängig, wie wir bei unserer Bekehrung von ihm waren. Und es fällt uns schwer anzunehmen. Weil man kann ja nicht unabhängig von Gott leben. Aber das ist das Problem, weil wir wollen es. Wir wollen unabhängig von Gott leben. Und wir glauben, dass wir unabhängig von Gott leben können. Das ist die erste Lüge, die wir finden in der Bibel. Im Garten Eden. Adam und Eva haben geglaubt, sie können von dieser Frucht essen und dann werden sie unabhängig von Gott. Dann brauchen sie ihn nicht mehr so. Und dann ja, werden die Dinge vielleicht auch besser. Und wir haben von Anfang an gegen diese Abhängigkeit gekämpft. Ich hatte eine Zeit lang, war ich immer wieder bei einem Freund, bei einem guten Freund, und dessen Mutter und meine Mutter, die hatten so ein Ding am Laufen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Freund war, hat seine Mutter mir, es fing dann an mit so einem Glas Marmelade mal mitgegeben. Dann bringe ich es nach Hause und meine Mutter sagt, ah gut, vielen Dank. Und dann, weiß ich nicht, eine halbe Woche später, ah Mama, ich fahre wieder zu diesem Freund. Ja, Philipp, warte. Und dann gibt sie mir ein Glas von ihrer selbstgemachten Marmelade und dann soll ich das mitbringen. Und das ging hin und her. Und es wurde immer größer. Und manchmal, es war dann irgendwie so, ich musste manchmal öfter zu dem Auto laufen, um die ganzen Sachen einzuladen und auszuladen, die ich mitbekommen habe. So immer so ein Hin und Her, weil es nicht ging, dass wir abhängig sind von jemandem. Dass jemand uns was gibt, ohne dass wir das dazu tun. Ohne dass wir was zurückgeben. Es muss immer in beide Richtungen gehen. Es kann nicht sein, dass die Waage ungleich ist. Ja, und so hat sich das da gesteigert. Und ich glaube, dass es auch nicht nur mit meiner Mutter oder mit Müttern generell ist, sondern dass es auch mit Gott so ist. Wir können es nicht annehmen, dass uns jemand was schenkt. Wir können nicht annehmen, dass Gott uns was schenkt. Und das Problem ist, das, was Gott uns schenkt, das ist viel zu groß. Da reicht kein Auto, da reicht kein LKW. Und spätestens dann, wenn wir uns Gott nämlich nicht nah fühlen, dann müssen wir doch was tun. Okay, Gott hat mir jetzt viel gegeben, viel geschenkt, aber jetzt merke ich, okay, jetzt bin ich gefragt. Jetzt kann ich was zurückgeben. Jetzt kann ich was dafür tun, dass ich Gott nahe komme. Und wenn es dann nicht klappt, dann meinen wir, okay, wir sind nicht diszipliniert genug, wir sind nicht organisiert genug, wir sind vielleicht nicht der Morgenmensch, wir haben zu viele Kinder, wir haben zu viel auf unserem Tisch oder einfach, wir sind nicht genug. Wir schaffen es nicht, dieser treue Christ zu sein. Oder vielleicht stellen wir sogar unsere Errettung in Frage. Und das ist eine Lüge. Und ich sage dir, hör auf, dich so zu hinterfragen. Erinnere dich daran, dass Jesus dir deinen Glauben geschenkt hat. Und dass er es auch ist, der ihn zu Ende führt. Es ist Jesus. Es ist nicht deine Disziplin. Es ist nicht deine Organisation. Es ist nicht dein Wecker frühmorgens. Es ist Jesus. Jesus ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und deshalb können wir sagen, im Glauben zu wachsen, das bedeutet zu verstehen, dass Jesus genug ist. Im Glauben zu wachsen, das bedeutet, nichts mehr für Gott tun zu müssen, sondern abhängiger zu werden von Gott. Es geht nicht darum, dass wir beten, weil wir Gott, weil Gott uns braucht. Wir beten nicht für ihn. Wir beten, weil wir ihn brauchen. Weil wir die Abhängigkeit brauchen zu ihm, von ihm. Und deswegen können wir sagen, nicht mehr Zeit für ihn brauchen wir, sondern mehr Abhängigkeit von ihm. Nicht mehr Disziplin für ihn, sondern mehr Abhängigkeit von ihm. Nicht mehr Organisation für ihn, sondern mehr Abhängigkeit von ihm. Und je mehr wir das verstehen, oder es geht darum, zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, Gottes Kind zu sein. Das bedeutet es, im Glauben zu wachsen. Es bedeutet immer mehr zu verstehen, was es bedeutet, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und das ist vielleicht wie bei so einem adoptierten Kind in der Familie, weil wir sind ja adoptierte Kinder in Gottes Familie. Und das geht in Freiheit und ohne Angst. Ohne Angst, dass die Adoption irgendwie rückgängig gemacht wird. Und vielleicht ist es so, dass wenn man adoptiert wird, am Anfang die Umgangsformen noch fremd sind. Man kennt die Familie noch nicht, man weiß noch nicht, okay, wo passe ich hier rein, was ist meine Rolle hier, wie wird hier alles gemacht. Vielleicht ist mir auch die Freude fremd, die in dieser Familie ist. Vielleicht ist mir das Essen fremd. Und sogar vielleicht die Freiheit, dass ich plötzlich ich selbst sein kann. Weil das Wissen, wer man mal war oder wer man ist, das Wissen, wer man ist, verknüpft man ganz oft mit dem, wer man mal war. Und was man nicht mehr ist. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen fremd. Und so ist Adoption nicht so ein reibungsloser Übergang. Das geht nicht einfach so und dann ist alles gut. Sondern es ist eine Herausforderung für unseren Verstand, aber auch für unser Herz. Und meistens ist es ein Kampf bis zum Ende. Meistens ist es ein Kampf, bis wir verherrlicht sind. Und erst dann werden wir keine Tränen mehr vergießen. Die Lösung für ein adoptiertes Kind ist es also, ihm Liebe zu geben. Bedingungslose Liebe. Vollkommene Liebe. Die Lösung ist nicht, immer wieder die Würdigkeit in Frage zu stellen. Hast du genug gebetet? Hast du genug Zeit für mich geopfert? Das ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung zu checken, ob man sich noch verhält wie ein Kind Gottes. Sondern die Lösung ist Liebe. Bedingungslose Liebe. Weil, was macht mich zu einem Kind Gottes? Die Adoptionspapiere. Das Ja, das Jesus dir gegeben hat an seinem Kreuz. Als du dich für Jesus entschieden hast, als du deine Bekehrung hattest, da wurde entschieden, du bist Kind Gottes. Und so ist geistliches Wachstum, dass unser Herz und unser Verstand immer mehr auf diese Realität ausgerichtet werden. Dass wir uns immer mehr daran erinnern, dass Gott genug ist, dass Jesus alles getan hat. Immer und immer wieder. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay Philipp, das ist ziemlich theoretisch. Aber wie sieht es ganz praktisch aus? Wie kann ich das leben in meinem Alltag? Ich finde es sehr spannend, das in meiner Vorbereitung so entdeckt zu haben. Jesus hat noch einen anderen Namen in der Bibel. Er wird Immanuel genannt. Der Gott mit uns. Und zwar jederzeit. Er ist Gott mit uns jederzeit. Und ich glaube, Gott gibt uns immer wieder Unterbrechungen in unserem Alltag. Immer wieder durchkreuzt er unsere Pläne. Da ist irgendwas, was nicht vorhersehbar war, was wir nicht eingeplant haben. Und es kommt plötzlich. Und ich glaube, in diesen Momenten zeigt uns Gott, wie verrückt es eigentlich ist, dass wir uns so perfekte Pläne machen. Dass wir uns ausmalen, wie alles zusammen, nahtlos zusammenführt und irgendwie am Ende alles gut aufgeht. Und am besten kann man das irgendwie noch die Ergebnisse auf Instagram posten. Aber Gott zeigt uns, glaube ich, in diesen Momenten, wie verrückt es ist. Weil immer wieder werden unsere Pläne durchkreuzt und ironischerweise ist es meistens das Gebet, was als erstes dafür gestrichen wird. Da kommt der unerwartete Besuch und wir können nicht mehr dem nachgehen, was wir eigentlich machen wollten. Dann kommen vielleicht alle Kinder gleichzeitig und brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben und du weißt nicht, okay, wie kriege ich das alles hin? Wie kriege ich das alles gemanagt? Oder jetzt, gestern war ich noch am Vorbereiten der Predigt. Und was ist dann? Natürlich Eselshautfest. Und natürlich ist die Musik extra laut und extra lang. Es sind immer Momente, die man nicht vorhersieht und die durchkreuzen die Pläne. Oder vielleicht sind es deine Eltern, die spontan um einen Gefallen bitten, aber eigentlich hast du doch Ferien, eigentlich hast du doch ganz andere Pläne und Ideen. Vielleicht ist es die Waschmaschine, die plötzlich ausläuft. Waschmaschinen laufen immer in dem Moment aus, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Oder das Auto springt nicht an. Das hatte ich jetzt die letzten Wochen ein paar Mal. Ich wollte irgendwo hinfahren, das Auto springt nicht an. Heute wieder bin ich halt mit dem Fahrrad gefahren. Immer wieder durchkreuzt Gott unsere Pläne. Er lässt es so zu. Und in all dem, glaube ich, lernen wir, dass wir uns abhängig machen. Dass wir uns abhängig machen von der Kraft Gottes. Weil in dieser Kraft steckt auch Heilung. Ich glaube, dass in diesen Momenten der Unterbrechung ganz viel Kraft und Heilung steckt. Weil manchmal treibt uns dann die Erschöpfung, die daraus folgt, in die Ruhe. Manchmal ist es der Zeitmangel, der uns dazu bringt, gezwungenermaßen zu fasten. Manchmal ist es unsere Ratlosigkeit, die entsteht, die uns ins Gebet treibt. Und dann dürfen wir erfahren, Jesus ist genug. Du musst nicht performen. Und diese Wahrheit, die kann ich lernen, egal wie viel Zeit ich habe, egal wie viel Energie ich habe. Es ist die Wahrheit, Jesus ist genug und ich muss nicht performen. Und so kann ich annehmen, dass Gott meine Pläne durchkreuzt. Und Gott wird uns so oft unterbrechen, wie es nötig ist, ihr Lieben. Bis wir es immer mehr lernen, von ihm abhängig zu sein. Dass wir immer wieder den Blick von uns abwenden und auf ihn richten. Auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und auf dem Weg werden wir immer wieder stolpern, wir werden immer fallen. Und das ist okay, weil nicht wir sind, die die Beziehung aufbauen, sondern es ist Gott, der die Beziehung zu mir aufbaut. Wir können eigentlich nichts kaputt machen. Es ist Gott, er hat es in der Hand. Und so ist jede geistliche Disziplin ein Werkzeug, mit dem wir einüben können, abhängiger von Gott zu werden. Weil es erinnert uns, Jesus ist genug. Und die geistlichen Übungen, die lassen uns das Evangelium von Jesus durchlaufen. Die bringen die Erinnerung in uns wach, was das Evangelium eigentlich ist. Diese Geschichte des Evangeliums von Jesu Tod und Auferstehung. Und es erinnert uns auf verschiedene Arten und Weisen, dass die Taten von Jesus vollkommen sind. Nur mal drei Beispiele. Ich glaube, der Sabbat und die Ruhe trainiert unser Bewusstsein dafür, dass nicht wir die Retter von uns selbst sind. Dass wir mal abschalten können und nicht die Welt retten müssen, sondern uns einfach mal zurücklehnen und uns bewusst werden können, okay, es ist Jesus, der macht. Es ist Gott, der die Welt rettet. Die Welt ist nicht abhängig von mir. Ich bin abhängig von Gott. Oder beim Fasten, da verinnerlichen wir, dass in all dem, was mir fehlt, Gott genügt. In meinem Hunger, in dem Essen, das mir fehlt, ist Gott genug. Wie in allem anderen auch in meinem Leben, das mir fehlt. Jesus ist genug. Und im Gebet, da üben wir, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da üben wir, als schwache Menschen vor Gott zu kommen und zu sagen, okay, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich brauche dich. Und es ist ein heiliger Ort, wo wir mit schwierigen Fragen des Lebens ringen können und vielleicht auch mit Gott kämpfen können. Wir können mit Gott reden. Und vielleicht geht es gar nicht darum, dass unsere perfekt ausgeklügelten Pläne immer aufgehen, sondern vielleicht geht es darum, dass wir im Chaos unseres Alltags eins entdecken, nämlich Jesus ist genug. Wir brauchen nicht mehr Zeit für Gott, wir brauchen mehr Abhängigkeit von Gott. Und Gebet hilft uns, unsere Abhängigkeit von Gott einzuüben. Es ist das Eingeständnis unserer Schwäche und unserer Hilflosigkeit. Es ist eigentlich das Eingeständnis und die Erinnerung, okay, er ist der Vater, ich bin das Kind. Ich glaube, wir denken oft, wir sind auch, ja, wir jetzt inzwischen sind wir erwachsen. Wir sind nicht mehr das kleine Kind. Ja, doch, wir sind's. Bis zum Ende sind wir angewiesen auf die Hilfe des Vaters, auf die Kraft des Vaters, auf die Gegenwart des Vaters. Wir brauchen seine Versorgung, wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seine Bewahrung, wir brauchen seine Weisheit, seine Liebe und seine Annahme. Jeden Tag. Und Gott will mit dir reden. Das ist so cool. Im Alten Testament konnte eine Person mit Gott reden. Es war so am Anfang noch so ein bisschen Mose, aber irgendwann war es der Hohepriester. Der konnte einmal im Jahr, konnte diese eine Person nach einer langen Reinigungszeremonie in das Allerheiligste treten und dort Gott begegnen für eine sehr kurze Zeit. Und dann, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, im gleichen Moment ist im Tempel ein Vorhang gerissen. Und es war der Vorhang, der das Allerheiligste abgeschirmt hat. Und es bedeutet so viel wie, Gott sagt zu dir, ich will mit dir reden. Mit dir, nicht mit dem Hohepriester, nicht mit irgendeinem Stellvertreter, mit dir persönlich. Du kannst jetzt kommen in meine Gegenwart. Ich wohne in diesem Allerheiligsten. Aber das Allerheiligste brauchst nicht mehr. Du kannst jetzt direkt mit mir reden. Und es braucht auch keine Sündenreinigung vorher, weil die Sündenreinigung ist am Kreuz passiert. Jesus will mit dir reden. Er steht da mit offenen Armen. Was Gott uns also gibt, ist nicht ein spezielles Schema, nicht eine spezielle Methode, wie wir beten können, sondern er gibt sich selbst. Und wie verändert das Gebet jetzt unseren Alltag, wenn wir in den Strudel geraten von stille Zeit, aber dann ein chaotischer Tag und danach verschlafen wir und dann kommen die Schuldgefühle und dann fängt alles wieder von vorne an und dieser Strudel, der läuft und der läuft und der läuft und wir kommen einfach nicht raus. Dann brauche ich keine App, in der ich tracken kann, wie viel ich gebetet habe. Was ich dann brauche, ist eine Seele, die Ruhe findet. Was ich dann brauche, ist den lebendigen Gott. Und das ist das, was Gott uns gibt. Er gibt sich selbst. Jeden Tag. Und was würde sich verändern, wenn du Gott nicht nur in den 15 Minuten stille Zeit erwartest, sondern in jedem Moment deines Lebens, in jeder Unterbrechung, in jedem Moment des Schams, in jedem Moment des Stolz, siehst du Gott, wie er zu dir kommt und dich erinnern will. Ich bin genug. Ich sehe, du bist müde und beladen, kraftlos. Komm zu mir, mein Kind. Ich gebe dir Ruhe. Amen. Vater, ich danke dir für diese wunderbar gute Nachricht, dass es nicht wir sind, die zu dir kommen müssen, die sich abmühen müssen, wie auf einer Leiter, um deine Gegenwart zu erfahren. Sondern ich danke dir, dass das Evangelium davon sprüht, dass du zu den Menschen kommst, dass du zu mir kommst, dass du mich deinen Sohn, deine Tochter nennst. Und dass du ausreichst, dass du genug bist. In jedem Moment meines Lebens. Bitte hilf uns, dass wir uns immer mehr daran erinnern, dass wir immer abhängiger werden von dir. Amen.